Deutschlandfunk Kultur. Plus eins.
Heute mit Gesa Ufer. Herzlich willkommen bei Plus eins. Ja, und hier wird heute kräftig in die Hände gespuckt zum neuen Jahr. Wir werden massiv aufräumen und wir haben sogar einen Handwerker zum Ausleihen im Angebot. Ja. Ja, und weil man zum Glück auch beim Aufräumen und beim Handwerken ganz hervorragend großartige Geschichten hören kann, dann liefern wir Ihnen dazu natürlich auch das Passende. Sie werden Ohrenzeuge einer wirklich haarsträubenden Geschichte. Eine junge Frau kommt aus dem Urlaub zurück und erkennt sich selbst buchstäblich nicht mehr wieder. Ein Albtraum erster Kajüte.
Nothing changed from like outside world. Just it was everything was in my head. So all the archetypes of hell, of evil, anything that is black, bad, scary, disgusting, horrible, I had it in my head.
Also unsere lange Geschichte heute, die geht wirklich an die Nieren. Jetzt aber noch die wahrscheinlich wichtigste Zutat dieser Sendung. Mein Plus Eins heute. Der Gästelistenplatz hier im Studio, der geht an meinen Kumpel und Kollegen, an Damien McGuinness, Deutschlandkorrespondent für die BBC, kurz vor dem ja doch sehr wahrscheinlichen Brexit. Er ist Brite, er hat irische Wurzeln. Inzwischen ist er aber auch eingebürgerter Deutscher und Teil einer sehr modernen, sehr ungewöhnlichen Familie. Juhu, schön, dass du da bist. Hallo Damien.
Hallo Gese, schön hier zu sein. Ich fühle mich geehrt, dass ich dein Lieblingsgast bin heute.
Ja, aber wir müssen erstmal vorausschicken, wir kennen uns seit ungefähr, ja, ich glaube 20 Jahren.
Wir waren sehr, sehr jung.
Wir waren jung, wir brauchten das Geld. Wir waren junge Journalisten und du hast mir beigebracht, wie das mit dem Fernsehen funktioniert.
Ja.
Ich habe mein erstes Fernsehpraktikum an deiner Seite machen dürfen und ich habe dir gezeigt, wie das im Radio so läuft. Und,
genau, aber ich muss gestehen, du bist bei Radio geblieben, immer erfolgreicher geworden. Ich bin auch zum Radio gegangen, da habe ich so bei BBC angefangen. Also das heißt eigentlich, du bist besser als ich beim so...
Bei dem Medium geblieben, aber du bist natürlich kometenhaft aufgestiegen und machst Fernsehen, moderierst
so
Panel. Also wahrscheinlich kennen dich auch alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Total, total.
Du bist sozusagen einerseits mein Englishman in Berlin, kurz vorm Brexit. Und was natürlich auch super spannend ist, das ist dein Familienmodell. Also dein Partner und du, ihr seid Väter zweier Kinder, die aber bei zwei Freundinnen von euch leben und aufwachsen. Also ungefähr, habe ich das so ungefähr richtig
gestellt? Genau, ja. Ungefähr so, genau. Wir haben zwei Kinder mit zwei Freundinnen von uns, die zusammen sind. Und genau, wir haben so, es gibt vier Elternteile in unserer Familie. Genau.
Also ein extrem ungewöhnliches, man könnte auch sagen buntes, auf jeden Fall bisher offenbar auch sehr, sehr gut laufendes Modell, über das wir gleich unbedingt noch sprechen müssen. Okay. Es ist bei all dem, was inzwischen natürlich an Glamour und Ruhm um deine Person herum so entstanden ist, für die Hörer vielleicht nicht ganz unwichtig zu erfahren, dass das doch ganz schön kläglich begann. Also ich erinnere noch, wir hatten
also
eine unserer
so
ersten Jobs.
Uns, oh nein, du redest von unserem ersten Interview.
Unser
mit
erstes
einem bestimmten
Interview.
Fotografen.
Ja, ganz
oh,
genau.
Nein, ich hatte... Also gehofft, dass du das nicht erwähnen
willst. Nein, also die Geschichte ist die folgende. Martin Paar war der Mann. Martin Paar ist eigentlich so der Godfather der Sozialfotografie, kann man sagen, in Großbritannien.
Sehr, sehr bekannt.
Er macht im Grunde so Studien zu White Trash, zu Unterschichtmilieus, sehr grell, sehr poppig.
Der kam nach Berlin, hatte so eine Ausstellung gemacht. Wir zwei, wir gingen hin, waren total stolz auf uns. Wir fanden das super, dass wir so ein Interview mit so einem Starfotograf führen konnten.
Und du hast die erste Frage gestellt.
Genau. Und ich war so stolz auf mich, habe so eine klassische Frage. So, ja, so Martin, habe ich ihn so gesagt, ne? Also ein bisschen so voll freundlich halt.
Voll der Insider.
Genau, wir kennen uns seit langem, ja. Und dann habe ich gefragt, ja, genau, also auf Englisch habe ich gefragt, so, what was your inspiration behind this exhibition?
Stimmt,
also,
warum
haben Sie so diese Ausstellung oder diese Fotos für diese Ausstellung gemacht? Und dann gab es so eine Pause.
Dann gab es eine Pause. Und dann irgendwann wurde uns klar, Martin Paar hatte gar nicht die Fotos dieser Ausstellung gemacht. Martin Paar hatte einfach Fotos eines anderen Fotografen zusammengestellt, kuratiert. Er hatte die wohl noch so ein bisschen nachbearbeitet, aber es waren definitiv nicht seine Fotos. Nee. Ich frage mich im Nachhinein, wie konnte das passieren?
Ich weiß
nicht. Warum waren
wir
so miserabel vorbereitet?
Ich glaube, ich dachte, dass du die Recherche gemacht
hast.
Nee, ich glaube, niemand. Naja, das war so eine gute Lehre für mich. Ich glaube, das war die erste Frage des Interviews und in meiner Erinnerung Beziehung auch vielleicht die letzte Frage. Das war so ein sehr kurzer Beitrag auf jeden Fall.
Ja, das war ein sehr, sehr kurzer Beitrag und ich erinnere auch noch ziemlich genau das Gesicht von Martin Parr. Es war sehr, sehr lang. Aber ich glaube, er war zu höflich, um deutlich zu werden. Das ist so meine Erinnerung.
Ja,
du hast es eben dann doch noch irgendwie weitergebracht.
Irgendwie, niemand hat es bisher. Also jetzt ist meine Karriere wahrscheinlich vorbei. Danke, Gesa. Ja.
Du bist auf jeden Fall politischer Korrespondent und auch Kulturkorrespondent für die BBC aus Deutschland, aus Berlin. Und wir haben uns tatsächlich viel zu lange nicht gesehen. Skandalös lang. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass du heute hier bist. Und ich muss sagen, ich finde es jetzt schon schade, dass wir nur zwei popelige Stunden haben. Unser erster Gast ist da. Eine Frau, der ich viel zu verdanken habe. Denn, liebe Gunda Borgest, ohne dich wäre ich wahrscheinlich zu Hause schon lange vom Chaos in meiner Wohnung verschluckt worden. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Gunda.
Ich freue mich auch, Gesa. Hallo.
Du bist Aufräumcoach und Verfechterin der, wie du sagst, schönsten Ordnung. Da muss ich sagen, hätte ich noch vor einiger Zeit gedacht, oh Himmel, ist das spießig. Aufräumen, das ist so alles andere als glamourös. Das ist so dem Klischee nach voll was für Kleingeister. Mein Mann, der sieht das traditionell auch anders. Und so kamst du in unsere Wohnung. Der hat dich nämlich irgendwann, als es ihm gereicht hat, mal gebucht. Ja, und seitdem sind wir beide Fans von dir. Also wir haben dich schon unserer Tochter zum Geburtstag geschenkt. Die bewohnt jetzt ein wunderschönes Zimmer. Aber natürlich ist erstmal diese Frage Aufräumcoach, das ist ja kein Ausbildungsberuf. Wie bist du geworden, was du bist?
Ich bin eigentlich Literaturwissenschaftlerin, Filmwissenschaftlerin und Sinologin und habe auch ganz lange an der Münchner Filmhochschule gearbeitet, habe da einen Lehrstuhl mit aufgebaut für Dramaturgie, war dann Kulturmanagerin lange Jahre und dann wurde ich 49 und suchte eine neue Stelle und bewarb mich und fand keine. Ich wurde noch nicht mal zu den Vorstellungsgesprächen eingeladen, bis mir eine befreundete Personalmanagerin sagte, meine liebe Gunda, du brauchst dich nicht mehr zu bewerben.
Im Ernst?
Ja, du wirst nicht mehr eingeladen. Bei den Jobs, bei denen du dich bewirbst, das geht bis 35 und dann vergiss es. Das heißt, du kannst deine ganze Kraft auf was anderes richten. Und es war, ich erzähle das jetzt hier so locker, aber das war wirklich eine ziemliche Krise, weil mir klar war, also entweder biege ich jetzt hier nach links ab in die Depression oder ich muss mich nochmal komplett neu erfinden. Und das Ergebnis dieser Erfindung ist die schönste Ordnung. Ich mache es kurz, wie das gekommen ist. Also ich habe mir irgendwann einen DIN A4-Zettel genommen und da habe ich drei Dinge draufgeschrieben, die der Job, den ich dann noch erfinden wollte, haben sollte. Nämlich, ich wollte mit Menschen arbeiten, ich wollte die Welt schöner machen und ich wollte auf gar keinen Fall mehr in Hierarchien arbeiten. Ich wollte komplett selbstständig sein. Und dann haben sich durch viele, viele Fügungen, eine Freundin hat einen 50. Geburtstag gefeiert, sie hat sich von mir gewünscht, Gunda, kannst du nicht mal zu mir kommen und kannst du es nicht mit mir zusammen bei mir so schön machen, wie ich mich immer bei dir, ich fühle mich bei dir immer wohl und bei mir nicht, können wir das nicht bei mir auch machen? Und dann habe ich das gemacht und das hat bei meiner Freundin ganz viele Dinge in Bewegung gesetzt und dann hat sich Schritt für Schritt daraus diese Idee entwickelt und ich habe mich vor 5,5 Jahren mit der schönsten Ordnung selbstständig gemacht und war, und das kann ich immer noch nicht glauben und ich bin immer noch total glücklich darüber, war 3 Monate später quasi ausgebucht. Also es geht auch nur oberflächlich ums Aufräumen. Es geht darunter um ganz andere Fragen. Es geht letztlich um die Frage, wo stehe ich im Leben? Was brauche ich nicht mehr? Wovon kann ich mich eigentlich verabschieden?
Gut, wir haben jetzt hier die erste Januarwoche. Alles liegt noch jungfräulich vor uns und ich glaube, bei ganz vielen Leuten gibt es natürlich jetzt diesen Wunsch, die Reset-Taste zu drücken. Da ist wieder die Anmeldung in der Muckibude, da sind wieder die Diätpläne. Es wird wahrscheinlich seit Silvester vielleicht auch sogar nicht mehr geraucht. Und ich glaube, furchtbar viele Menschen sehnen sich genau jetzt danach, das Chaos in ihrem Leben endlich in den Griff zu kriegen. Mhm. Wo fängt man an?
Viel Zeit nehmen. Also sich selber Etappen verordnen. Also nicht sagen, ich mache mal am Wochenende den Keller oder ich mache mal morgen die Küche oder ich mache mal meine Bücher übermorgen in 2 Stunden. Also genug Zeit nehmen und nicht Schränke räumen im Sinne von, ich mache diese Schublade jetzt ordentlich und diesen Schrank, sondern in Kategorien räumen. Dieses, ich lege mal alle Gläser auf den Tisch, ich stelle mal alle Gläser und sortiere dann aus. Dieser Wust, der sich dann da ansammelt, ist ein heilender, ein heilsamer Effekt beim Loslassen. Denn wenn ich sehe, ich habe 8 Tesa-Abroller, dann kann ich von mir selber nicht mehr rechtfertigen.
Dann kann ich mir nicht mehr in den Spiegel schauen.
Genau. Also dass es dann viel einfacher ist. Also in Kategorien, mit Zeit, in Etappen und sich nicht zu viel abfordern, im sozusagen, sondern es ist eigentlich wie eine Bergwanderung. Wir sehen, das nächste Ziel ist die Hütte, aber wir schauen nicht immer hoch auf den Gipfel und sagen, oh Gott, was habe ich alles vor mir. Also, dass du kleine Erfolgserlebnisse dir schaffst, das ist ganz wichtig. Wow, jetzt habe ich die Bücher geschafft. Wow, jetzt habe ich endlich meine Hosen mal aussortiert. Toll, ich habe jetzt endlich das Geschirr so, dass ich nur noch das besitze, was ich wirklich will. Entscheidend wichtig, um die Befreiung wirklich zu empfinden, ist, es sofort rauszuräumen. Also, das heißt, ich mache eine Kiste, da kommt alles rein, was ich der Diakonie spende und die bringe ich noch am gleichen Tag weg. Und dann passiert was. Und dann passiert nämlich etwas ganz Großartiges, nämlich, dass die äußere Ordnung auf die innere rückspiegelt und du fühlst dich plötzlich, und das hast du ja auch erlebt, Gesa, irgendwie freier und klarer und du kannst besser denken. Und
noch besser.
Genau. Also diese, und wenn du diese Erfolgserlebnisse ein paar Mal hattest, wenn du dir die selber gegeben hast, dann kommt so ein Schwungrad in Bewegung. Und dieses Schwungrad wünsche ich einfach jedem Hörer, jedem Menschen eigentlich, aber jedem Hörer, dass er da mit diesem Schwungrad beginnt das neue Jahr 2020.
Gesa, hast du das wirklich gemacht?
Ja, wirklich. Du siehst doch meine innere Klarheit abstrahlen, oder? Wie? Du zweifelst, dass ich das gemacht habe?
Also klar, du siehst super aus.
Wir hatten zu Hause, das ist sozusagen, wie soll ich mich ausdrücken, das Thema war virulent, um es mal so auszudrücken. Aber das ist tatsächlich die nächste Frage. Also inwieweit hast du da auch, wirst du Zeugin von erbitterten Paarkämpfen? Denn ehrlich gesagt, bei den 8 Tesa-Abrollern, das leuchtet mir ein, dass man sich da vielleicht nicht so in die Wolle kriegt. Ja. Aber natürlich bei anderen Sachen sofort.
Absolut. Also das, was ich mit Paaren mache, ist schon ein mediativer Prozess. Also ich sage nicht, das ist richtig, das ist falsch, sondern ich versuche mit den Paaren zu entwickeln, okay, welchen Raum darf ich so belegen mit meiner Ordnung oder Unordnung? Welcher Raum ist der, den wir gemeinsam versuchen, in einem bestimmten Status zu halten? Wie geht dieser Status? Wie gehen wir mit der Post um? Wer bringt sie rein? Wie machen wir es mit dem Abfall? Also ganz banale Dinge, aber auch, das geht dann auch schon, also zu mir hat mal jemand gesagt, sie haben uns jetzt die Paartherapie erspart. Oh. Und das war natürlich übertrieben, aber es war trotzdem, es ging in die Richtung, weil die sich so festgehakt hatten über Jahre und weil diese Anwesenheit eines Dritten, in dem Fall mir, sie ihnen geholfen hat, überhaupt das Thema mal nochmal ganz klar zu besprechen und dann aber eben auch umzusetzen. Ja, nicht nur, ich finde das gut, sondern ja, ich mache das jetzt auch.
Ich glaube, mein Freund wird dich anrufen, weil irgendwie wir sind ein sehr harmonisches Paar, aber wir haben irgendwie so Streitpotenzial mit der Spülmaschine.
Okay.
Ich lade das irgendwie falsch ein. Und ich komme zurück und irgendwie sieht es anders aus. Und also mein Freund macht das wieder.
Ist ja nun schon doch ein sehr spezifisches Problem. Ich überlege gerade, ob man dann sozusagen noch so Subunternehmen gründen könnte, zum Beispiel die Spülmaschinenberatung.
Genau. Ach, die ist inkludiert.
Okay. Also ja, Mülleim im Badezimmer ist auch ein Thema bei uns. Ja. Aber sonst alles super. Das sind nur die 2 Themen. Ja, komm vorbei, auf einen Kaffee.
Okay.
Genau, dann wir können das alles lösen.
Gunda Borgest ist Aufräumcoach in Berlin und in München und ihre jahrelange Erfahrung, die hat sie jetzt für die Stiftung Warentest in ein Buch gegossen. Ordnung nebenbei heißt es und kostet 16,90 Euro. Tausend Dank, dass du da warst, Gunda.
Ich danke euch.
Damien McGinnis ist heute mein +1 Deutschland-Korrespondent für die BBC in Berlin. Ein echter Englishman in Berlin. Wann, wie und warum bist du nach Deutschland gekommen?
Also, ich bin 2000 nach Deutschland umgezogen. Ja, weil ich immer Deutschland geliebt habe als Land. Sprache hat mir immer gefallen. Genau, dann dachte ich mir, wo gibt es einen Ort, wo man sich entfalten kann? Und klar war für mich das immer Berlin und wir hatten sehr viele Vorbilder in der englischen Kultur, wie Christopher Isherwood bei Goodbye to Berlin, das Buch, auf dem der Film Cabaret basiert wurde, und W.H. Auden, so der sehr bekannte englische Dichter. Und ja, ich glaube, Berlin war immer so ein Sehnsuchtsort für so junge Engländer.
Du bist ja sehr, sehr gut vernetzt und bewegst dich viel auch in dieser britischen Expat-Community hier in Berlin. Es wird ja immer gesagt, dass in Großbritannien selbst diese Brexit-Stimmung für eine enorme Spaltung der Gesellschaft gesorgt hat und für eine enorme Radikalisierung. Erlebst du das eigentlich in deinem Freundeskreis hier in Berlin auch so? Also rücken die Leute automatisch mehr nach links oder rechts?
Ja, ich glaube nicht, dass es so eine rechts oder links, eine Frage von rechts oder links. Ich glaube, das ist eine Frage von, inwiefern man fühlt sich mit der EU verbunden. Und das kann schon sein, man kann schon ein ältere, konservative, alte Dame in Südengland sein und sehr wohlhabend und irgendwie so deutsche Kultur toll finden. Und dann würde man EU befürworten. Oder man könnte so ein Arbeiter in Nordengland, der vielleicht eine Tochter in Frankreich hat und Verbindungen da mit der EU hat. Oder vielleicht denkt man einfach so, dass die europäische Identität wichtig für einen ist. Und das hat nichts mit rechts oder links oder reich oder arm zu tun. Das ist eben eher so eine Lebenssicht. Und klar, die meisten Leute, die in Deutschland wohnen, die sind meistens jung, die sind meistens, die interessieren sich für die EU, die haben so diese Reisefreiheit dann ausgenutzt. Und natürlich für die ist die EU wichtig. Für viele Leute, die nur in Großbritannien geblieben sind, vielleicht sind die Vorteile nicht so klar. Das ist so die Frage halt.
Gibt es eigentlich bis heute noch immer Punkte, wo du auf die Deutschen oder auf vielleicht die Berliner schaust und denkst, wow, das ist wirklich anders als bei uns?
Also ich glaube, inzwischen ist es so, wenn ich wieder in Großbritannien bin, das ist eher für mich wahrscheinlich eher Ausland jetzt. Aber ich glaube, diese neue Generation von Neudeutsche, diese Brexit-Deutsche, diese Deutsch-Briten sozusagen, das ist die nächste Phase von dieser Frage, was heißt das, Deutsch zu sein? Man hat hier natürlich, wir haben so immer wieder neue Wellen von Einwanderern. Und das ist, egal ob das gut oder schlecht findet, es ist ein Fakt ist, es ist ein Einwanderungsland. Und was heißt das, Deutsch zu sein, ist schon eine sehr große Frage, weil, also eine Anekdote, was ich bemerkt habe, ab und zu mal, so nach dem Referendum, habe ich so Veranstaltungen gemacht, wo das thematisiert war mit diesen Einbürgerung und Deutsch werden beim Brexit. Und jedes Mal bei der Einleitung, so wenn es vor Zuschauern sind, so bei einer Veranstaltung, so irgendeine Podiumdiskussion über Brexit oder keine Ahnung was, was ich bemerkt habe, wenn ich die Timing genau richtig mache, wenn ich sage, so ich habe mich einbürgen lassen, alle klatschen. Ist super.
Wirklich?
Und das ist voll so mein Gag im Moment. Also ich versuche das immer so, genau, man muss aufpassen, das muss genau der richtige Punkt sein.
Wahnsinn.
Und dann sage ich so kurz nebenbei, ja, ich habe mich einbürgen lassen. Und dann also, oh, schön, gut gemacht, gut gemacht. Ja, das finde ich nett. Halt.
Ja, ja.
Das ist ein großes Thema hier. Das ist noch nicht klar in Deutschland, was das heißt, Deutsch zu sein.
Aber deiner Beobachtung nach hat sich das eben doch dramatisch verändert. Also wir sind inzwischen viel, viel heterogener geworden als damals, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber dann haben wir eine andere politische Debatte jetzt.
Das
die
stimmt.
AfD sagt bestimmte Sachen, die man vielleicht vor 10 Jahren nicht gehört hätten, meiner Meinung nach. Ja, egal, ob man die AfD gut oder schlecht findet, das hat die Debatte verändert. Und Sachen werden gesagt über Ausländer oder über Deutsche mit anderen Herkünften, die ich persönlich nicht vor 15 oder 20 Jahren gehört habe. Deutschland ist vielfältiger geworden, aber auch vielleicht das Thema ist kontroverser geworden.
Darüber, wie vielfältig du im Privaten, nicht im Politischen, sondern im Privaten hier in Berlin lebst, darüber wollen wir gleich unbedingt noch sprechen. Denn
ich bin so ein Beispiel von Vielfalt.
Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Du bist sozusagen der, auch nicht nur der Prototyp von Prenzlauer Berg, du bist auch der Prototyp für Plus Eins.
Ich finde so viele Leute in einem.
Du,
sehr
ja.
Gutes Deal als Gast, ne?
Ja, und hier geht das munter weiter mit unseren Gästen. Wir begrüßen jetzt einen Mann, den sich wahrscheinlich jeder zum Freund wünscht. Moritz Metz. Moritz Metz ist Mr. Handyman. Ohne Übertreibung kann man sagen, Moritz Metz kann, ich würde sagen, alles. Moritz Metz kann nicht nur, der macht's. Und reden kann er auch. Schön, dass du da bist. Hallo Moritz.
Hallo Gesa, hallo Damien.
Hallo Moritz.
Du hast für uns eine neue kleine Serie im Gepäck. Und zwar Erste Hilfe Freundeskreis. Wir müssen vorweg sagen, seit 6 Jahren bist du bei Deutschlandfunk Nova der Netzbastler. Und da hast du also so eine gut laufende Bastelkolumne, wo du im Grunde auch schon so ziemlich die ganze Welt auseinander und wieder zusammengebaut hast. Was hast du denn diesmal vor? Erste Hilfe Freundeskreis, das deutet ja schon darauf hin, irgendwie bleibt das Ganze in der Familie bzw. bei den Wahlverwandten.
Ja, es geht um die These, dass man heutzutage am besten immer jemanden kennt, der irgendwas kann. Also man sollte in seinem Telefonbuch am besten einen Arzt haben, eine Automechanikerin, eine Person, die sich vielleicht mit den Steuern auskennt, eine Person, die weiß, wie man Elektrik irgendwie zu Hause verlegt. Weil oft sind es ja nur kleine Sachen, wenn an der Spülmaschine der Knopf nicht geht. Oder jemand, der sich mit Computern auskennt, ganz großer Klassiker natürlich, sind oft kleine Sachen. Und wenn man dann erst den PC-Notdienst anrufen muss, dann zahlt man sich ja dumm und deppelig. Und wenn man aber dann jemanden kennt, den man mal kurz anrufen kann, ist toll. Und es gibt da gewisse Ökonomien schon fast, ne? Idealerweise, wo man sich dann gegenseitig hilft.
Du hast im Grunde jetzt diesen Service im Angebot, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hilfst Leuten, bringst aber dein Mikro mit als Gegenleistung.
Erstens das, und da treffe ich dann Freunde, deren Wohnung irgendwie gepimpt werden muss oder die ganz andere Probleme haben. Aber ich will auch dabei sein, wie sich Freundesnetzwerke gegenseitig helfen. Weil mir kann man tatsächlich meistens gar nicht mehr so gut helfen. Und ich finde, es geht auch um die Gegenleistung. Das heißt, ich gehe auch mit, wenn Freunde sich gegenseitig helfen und dann da so ein Ringtausch entsteht. Und die erste Folge ist aber jetzt eine, wo ich einfach zu den Nachbarn gegangen bin, ein Stockwerk höher, und die haben ein Wohnungsproblem. Die sind nämlich zu viele in einer zu kleinen Wohnung. Das heißt, es ist auch eine politische Sache, immer selber zu machen und sich dann eben selbst dann noch ein bisschen mehr Platz aus der Wohnung rauszuholen. Und dabei habe ich sie begleitet und unterstützt.
Wir brauchen eine, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber es ist ein Stauraum in der hinteren Ecke des Flurs.
Das ist hier so ein langer Berliner Altbauflur, bestimmt 7 Meter oder so lang, und der ist dann doch relativ vollgestellt. Ich sehe sogar ein Fahrrad auf einem Regal und eben Jacken und all die ganzen Sachen, die man so hat, wenn man eine Familie hat. Wie viele seid ihr?
Wir sind 4. 2 Kinder und die Erwachsenen.
Okay, du bist jetzt gerade noch alleine, weil du arbeitest heute von zu Hause.
Richtig.
Genau, und wir wollen erstmal anfangen mit dem Ausmessen. Ich habe hier dieses Lasermessgerät mitgebracht.
So, 1,26,9.
Okay, das ist also ungefähr gleich. Jetzt müssen wir noch die Tiefe des Brettes messen, was dann da oben über der Tür eingelassen werden soll. Ein Brett wollt ihr da haben, also was?
Ja, genau. Quasi eine Hochebene in klein.
Auf der man nicht schlafen kann, aber auf der man dann Sachen abstellen kann.
Richtig.
Man muss gucken, dass man Platz an jeder Ecke findet, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich überlege jetzt auch, wie weit soll es gehen? Bis hier oder bis hier?
Das könnt ihr euch aussuchen. Wir können auch den gesamten Flur mit Dachboden versehen, aber... Dann bräuchten wir einerseits ein Brett und zweitens Balken. Und ich würde sagen, ich verschwinde mal kurz und hole das einfach und schneide das zu.
Wunderbar.
Das ist doch ein Service. Okay, gar nicht so leicht, so ein großes Brett und lauter Werkzeug und ein Mikrofon auf einmal die Treppe hochzutragen. Ich bin gerade in meiner Werkstatt gewesen und habe dort Stangen zugeschnitten, Gewindestangen zum Befestigen, allerhand Dübel und andere Sachen geholt und eben dieses Brett. Und da bin ich gespannt, wie es den Nachbarn gefällt. So, jetzt ist die Familie schon größer geworden, aber die Mama ist noch nicht von der Arbeit und wir gucken uns jetzt hier diese Stelle nochmal genauer an. Was ist jetzt der Plan?
Ja, das hier sehen wir jetzt erstmal passend, um das an der Wand zu befestigen. Das wird sie dann hinter dem Boden tragen, hoffe ich mal.
Dann schlägt jetzt die Stunde der Japansäge, die hat 2 Riffelungen.
Wunderbar.
2 saubere Schnitte. Tante. Hallo.
Hi. Möchtest du mal machen?
Derweil ist auch die Mutter des Hauses nach Hause gekommen. Hallo, Andrea.
Hallo.
Na, du hast erzählt, dass diese Ebene schon länger bei euch fällig war.
Genau. Wir brauchen mal wieder Platz, weil wir haben immer zu viele Dinge. Oder wir haben eine zu kleine Wohnung.
Wie viele Quadratmeter hat die Wohnung?
85.
Ja, es ist eigentlich für eine vierköpfige Familie so okay, aber wahrscheinlich schon so an der Grenze.
Es ist ein Zimmer zu wenig. Ich kenne überhaupt keine Vierzimmerwohnung hier in der Gegend, muss ich sagen. Alle meine Freunde und Freundinnen, die zwei Kinder haben, haben alle nur Dreizimmerwohnungen. Es gefühlt gibt es gar nichts. Ich glaube, ich habe ja auch noch nie eine Vierzimmerwohnung hier gesehen.
Und ihr habt auch schon nächstes Projekt vor für eure Wohnung, was aber ein bisschen größer ist, um das mal an so einem Feierabend zu erledigen, wie das jetzt hier mit dem Brett.
Wir haben ja zwei sehr große Zimmer. Wir werden also ein Zimmer noch teilen, sodass wir ein getrenntes Schlafzimmer für unsere Tochter haben und von uns. Damit wir damit gut die nächsten Jahre über die Runden kommen, bis unser großer Sohn auszieht. Der muss Punkt mit Abitur ausziehen, wenn er studieren geht.
Dann wünsche ich Glück.
Dann brauchen wir das Zimmer.
Dann wünsche ich Glück bei all denen und auch beim Errichten der Wand. Das ist wohl der neue Skill, den man so braucht in Berlin in Zeiten der Mietwohnknappheit, dass man einfach aus zwei Zimmern drei Zimmer macht. So, jetzt sind hier die Balken gebohrt.
Genau.
Dann würden wir die mal mit der Wasserwaage da oben anhalten und die Löcher anzeichnen.
Richtig, das machen wir.
Ist das der schwarze Knopf?
Ja.
Vater und Sohn vereint beim Heimwerken, beim Lochbohren und Staubsaugerbohren. Ja, kam auf der anderen Seite im Kinderzimmer wieder raus, konnte ich bestätigen.
Mann, du hast meine Wand zerstört. Ja. Was soll das?
Zwischenstand.
Löcher gebohrt. Jetzt müssen wir nur noch durch die durchbohrte Wand die Spezialdübel, sage ich jetzt mal, anbringen.
Genau dafür habe ich hier so Gewindestangen geschnitten.
Jetzt ist draußen.
Ich knall jetzt gerade die Schraube an, um das Holz an die Wand zu bekommen.
Während Micha hier die zweite Latte an der Wand festschraubt, ist die Tür zum Jugendzimmer des Sohnes, der, wie alt ist er, 10, zugegangen.
Richtig. Mein Vater hätte da, würde er noch leben, könnte da auch Lieder drüber singen. Der wollte früher auch, mit mir auch immer irgendwelche handwerklichen Sachen erledigen, wozu ich keine Lust hatte, was dann regelmäßig zu kleineren Zerwürfnissen führte. Naja, das war, glaube ich, so eine romantische Vorstellung. Vater und Sohn machen was zusammen.
Ja, ich glaube, man braucht einfach was, um gegen seine Eltern zu sein. So, jetzt wird auch noch die Holzplatte geschliffen. Das ist eine Multiplexplatte aus Skandinavien, 15 mm dick, in weiß, Melaminharz beschichtet. Jetzt ist der große Moment gekommen. Die Platte ist geschliffen, hat noch kleine Löcherchen bekommen. Und Micha, der jetzt ganz oben auf der Leiter steht, hebt sie hoch.
Das Brett passt auf jeden Fall sehr gut.
Perfekt.
Sieht sehr schön aus.
Herzlichen Glückwunsch, hier ist euer Regal.
Wunderbar.
Vielen Dank.
So, und der richtige Test, der kommt jetzt, wenn der Vater auf die Platte, die er an der Wand festgeschraubt hat, steigt. Und hallo da oben.
Ich liege. Mein neues Bett.
Funktioniert.
75 Kilo Tragkraft ist vorhanden.
Super. Das ist wirklich klasse. Sie stört eigentlich in der Optik gar nicht, weil es ist ja Altbau und es ist hoch genug. Ich glaube, man wird sich sehr schnell daran gewöhnen, sodass man nicht das Gefühl hat, dass es beengt wird oder eingedrückt oder sowas.
Wie viele Jahre sind vergangen zwischen der Idee, sowas zu haben, und der Umsetzung?
Also, wir wohnen ja seit 4 Jahren in der Wohnung, bestimmt so lange. Das ist also, die Idee war schon lange da, aber es wurde dann eben drängender mit dem zweiten Kind. Kind braucht Platz für Spielsachen und man muss einfach Sachen wegräumen und es besser organisieren. Aber vielen Dank nochmal.
Gerne.
Für deine Hilfe und Unterstützung, dass wir das endlich das Projekt angefangen haben.
So klingen dankbare Menschen im Erste-Hilfe-Freundeskreis. Moritz, was für Erfahrungen machst du jetzt bei diesen Besuchen, bei deinen Freunden, bei Nachbarn?
Erstens habe ich gemerkt, in dieser Schattenökonomie spricht man manchmal gar nicht so gerne darüber. Ist klar, wenn jetzt jemand Anwalt ist und dir einen Rat gibt, darf er nicht unbedingt im Radio tun. Aber auch sonst ist es manchmal dann Leuten unangenehm, wenn jetzt jemand anderes bei denen vorbeikommt und beim Aufräumen hilft zum Beispiel, um jetzt bei dem Thema dieser heutigen Sendung auch zu bleiben. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe gelernt, oft hilft es schon, wenn ich einfach nur da bin und es so einen Anstoß gibt, dass die Leute sich dann Zeit nehmen, endlich ein bestimmtes Problem zu lösen, das sie vielleicht schon fast lieben gelernt haben. Also ein Freund von mir hat den Spruch, we don't want a solution because we like the problem. Und das ist manchmal eigentlich ganz schön, das so zu sehen. Und trotzdem ist es natürlich auch schön, endlich bestimmte Sachen mal erledigt zu kriegen. Und da bin ich dann auch ein bisschen für da.
Und jetzt hast du ein wirklich ziemlich, ziemlich großherziges Angebot mitgebracht. Und zwar können sich Plus-1-Hörerinnen und Hörer bei dir bewerben und dich als Handyman anfordern. Und zwar ja vielleicht nicht so für Mammutprojekte wie Dachbodenausbau oder Schwammsanierung im Westflügel, sondern eher vielleicht für so kleinere 2-3-Stunden-Projekte, oder?
Ja, so kleinere Projekte. Es muss gar nicht nur Heimwerken sein, das kann auch Fahrrad reparieren sein. Was auch immer, am besten eine interessante Geschichte hat, die vielleicht noch ein bisschen Hintergrund hat. Und da kann man uns einfach schreiben an Plus1, einfach ausgeschrieben at deutschlandradio.de. Und von den besten Einsendungen, die vielleicht auch nicht unbedingt im Südwesten Deutschlands sind, sondern einigermaßen mit der Bahn von Berlin aus erreichbar sein sollten oder in Berlin sind, würde ich dann mal 1-2 rausgreifen und dann vorbeikommen und helfen und gucken, was das für eine Geschichte ergibt.
Sie müssten natürlich bereit sein, dass Moritz Metz sein Mikrofon aufbaut, damit wir auch alle daran teilhaben können. Moritz, tausend Dank für deinen Besuch.
Gerne.
Wir sind die Sendung mit der einen langen, packenden Geschichte fürs Wochenende. Diese hier hat das Zeug dazu, einen wirklich den Stecker zu ziehen. Jetzt ist Caroline Hanches bei uns im Studio. Die hat diese Geschichte recherchiert. Herzlich willkommen, Caroline.
Hi.
Du musst mal ganz kurz erzählen, wie du eigentlich über deine Protagonistin gestolpert bist und was das für eine Story war.
Ja, Protagonistin, das ist Magdalena und das ist eine Freundin von Freunden, eine Bekannte sozusagen. Irgendwie, wir hatten uns nie richtig unterhalten, aber ich habe eben diese Geschichte von ihr gehört. Und das ist einfach eine Wahnsinnsgeschichte. Also sie ist quasi am helllichten Tag in einen Albtraum hineingestolpert.
I thought that's it. I thought this is it, that's how the mental sickness looked like. That I had like mental breakdown or my brain just got baked.
Also alle ihre inneren Dämonen sind plötzlich wach geworden und sie hat eine Nacht im Krankenhaus verbracht, in dem sie quasi mit denen gerungen hat und danach war auch nichts mehr wie vorher. Darum geht es eben in dieser Geschichte. Eine Frau, die die Kontrolle verliert und dann in dem Moment ihrer größten Verletzlichkeit ihre wahre Stärke entdeckt.
Spannend, ja, wir sind extrem gespannt. Es klingt erstmal ja so ein bisschen wie bei Kafka, wie Gregor Samsa, der eines Morgens aufwacht. Also wirklich von 0 auf 100. Wie genau fing diese Geschichte an?
Naja, es begann vor 4 Jahren, an einem Sommertag. Und Magdalena kam gerade von einem Kurztrip zurück. Magdalena war da gerade Anfang 30, hat als Grafikdesignerin und als Kletterlehrerin gearbeitet und eigentlich jede freie Minute mit Abenteuern verbracht. Also Extremsportarten waren total ihr Ding. Und an dem Wochenende war sie eben Downhill-Biken, also in einem irren Tempo Berge runterrasen in Tschechien und kam zurück nach Warschau, wo sie lebt. Und war entsprechend fertig. Also sie hatte richtig viel Sonne abbekommen, ihre ganzen Muskeln taten weh, sie hat auch schon Schmerzmittel genommen irgendwie. Und in dem Zustand freut sie sich eigentlich nur auf ihre Wohnung. Und während sie weg war, haben da Freunde von Freunden gewohnt, irgendwelche Künstler aus Berlin. Aber die haben alles ordentlich hinterlassen. Deswegen ist sie erleichtert, als sie da ankommt und versucht sich erstmal zu entspannen.
Well, the flat was like really sweet and clean. They left gifts for me, which was really heartwarming because they left flowers and a notebook. And one of the friends who is artist painted my cats, my flat.
Auf dem Tisch in der Wohnung findet sie Blumen und ein Notizbuch mit feinem Papier und Zeichnungen von ihrer Katze sind da drin, ein Brief, in dem die Gäste schreiben, der schönste Ort in Warschau, das sei ihre Wohnung und im Kühlschrank findet sie Schokolade. Naja, sie freut sich total über diese Geschenke, ist ja klar, besonders über die Komplimente über ihre Wohnung, weil die hat sie mit sehr viel Mühe eingerichtet, sie hat so ein kleines Faible für Innendesign, die so eine Mischung irgendwie, auf die sie ganz schön stolz ist, so elegant, geschmackvoll und so ein Touch von Horrorästhetik. Das ist irgendwie ihr Ding. Das mochte sie schon als Kind, so Gruselgeschichten. Und jetzt hat sie halt irgendwie so fein gezeichnete Totenköpfe in Neonfarben im Wohnzimmer hängen.
I was always drawn to some pictures of evil from any culture, of any skulls and the most creepy in a more sophisticated way, I would love it.
Wahnsinn. Das ist ja irgendwie wirklich schon jetzt das Setting für so einen Horror-Gruselfilm. Wie ist denn diese Magdalena? Wie hast du sie erlebt? Wie alt ist sie? Wie wirkt sie auf dich?
Sie ist Anfang 30 und also eine total furchtlose Frau eigentlich. Genau, also jetzt in dem Moment kommt sie ja quasi zurück von so einem Trip, den sie da selber unternommen hat, ihrem Downhill-Biking-Trip, freut sich über die Geschenke, treibt sich ein bisschen rum in ihrer Wohnung, blättert in dem Notizbuch, isst ein bisschen Schokolade und fängt an, Kram zu machen. Mhm. Ne? Duschen, auspacken, was man halt so macht.
Just normal, like day in the house that you do, whatever. And then I started to feel kind of weird anxiety that something is happening in my head.
Ja, und dann fühlt sie sich auf einmal so ein bisschen komisch. Mhm. Irgendwie, als würde der Kopf enger werden, als wäre da irgendwie was Dickflüssiges drin, was Gelbes, so wie Senf oder so. Und sie versteht überhaupt nicht, was los ist. Sie denkt, na, vielleicht habe ich einen Sonnenstich oder ich habe zu viele Schmerzmittel genommen irgendwie, weil sie auch ihre Beine mit Schmerzmitteln eingecremt hatte und so. Und es wird aber nicht besser. Also es wird immer stärker und sie geht dann ins Bad und macht sich die Haare nass und legt sich vor den Ventilator, um den Kopf zu kühlen. Irgendwie krümmt sie zusammen in so einer Embryo-Haltung. Bisschen wie Migräne, nur bei Migräne ist man ja irgendwann auf so einem Plateau angekommen und da wird es dann nicht mehr schlimmer. Bei ihr wird es immer schlimmer. Und sie spürt dann auch immer mehr so eine Panik im Körper. Also irgendwie dieses Gefühl, dass was wirklich Schlimmes mit ihr passiert, wird immer stärker. Und diese Horror-Ästhetik, die sie um sich rum hat, die wird lebendig.
Yeah, actually nothing changed from like outside world. Just everything was in my head. So all the archetypes of hell, of evil, anything that is like bad, scary, disgusting, horrible, I had it in my head.
Klingt nach klassischem Nervenzusammenbruch oder ja, Psychose oder wenn man einfach nicht mehr Herrin im eigenen Haus ist. Echt maximal schrecklich.
Ja, sie versucht dann natürlich irgendwie ein bisschen Halt zu finden. Sie ruft ihren Freund an, zwei Freunde und kann denen aber nicht so richtig klar machen, was mit ihr los ist. Also die Freunde sagen dann auch, ja, leg dich halt hin, schlaf ein bisschen. Also es wird schon wieder besser. Du hast, wie du selber sagst, wahrscheinlich Sonnenstich oder so. Entspann dich. Und die Freunde, die verstehen ihr Problem nicht, auch weil Magdalena es halt nicht so richtig erklärt. Weil sie das schon schwer fand, die anzurufen wegen dem Schwächeanfall. Magdalena ist irgendwie so eine Frau, die einfach so wahnsinnig stark und selbstbewusst ist. Ja, also es war schon schwierig für sie, da anzurufen, dann noch zu sagen, was wirklich passiert, ist ihr sehr, sehr unangenehm. Denn, naja, diese Vorstellungen, die sie da hat, die werden immer lebendiger.
This I didn't want to tell anyone. This is what I would like to... The part was that I was ashamed of. So I was just talking about those physical problems. I was not telling anyone that I have really strong visions of like huge spiders attacking me from this room.
Schwarze Spinnen sieht sie auf einmal, die aus dem Nebenzimmer ausbrechen und sie jagen und ihr im nächsten Moment aus dem Mund quellen. Sie weiß, dass das nicht echt ist. Also sie weiß das ganz genau, weil vor ihren richtigen Augen so ein weißer Schleier entsteht. Sie hat irgendwie Schmerzen, sie verliert die Orientierung, sie sieht diese komischen Dinge, sie hat keine Kontrolle mehr über ihre Gliedmaßen und sie fragt sich, ob jetzt gerade sich ihr Nervensystem abschaltet oder ob sie irre wird oder ob sich das so anfühlt, wenn man stirbt.
Then I started to feel so weak and I was feeling I'm dying. Also I didn't see very well because everything was white. So I wanted someone to stop it. I felt like I need help because I couldn't deal with it by myself. And I have this personality that I will deal by myself with everything till I can. So that was like at the like edge of my nerve and of my like suffering I can take in.
Und das ist der Moment, in dem Magdalena dem Notruf wählt.
Ja, endlich, würde ich sagen. Also ich habe auch schon die ganze Zeit überlegt, wann holt die denn endlich mal Hilfe? Jetzt kommt sie also ins Krankenhaus, aber wenn ich dich richtig verstehe, ist der Albtraum damit noch lange nicht vorbei. Wie geht's dann weiter?
Ja, sie ist im Wartezimmer und versucht irgendwie eine Position zu finden, in der sie es überhaupt da aushalten kann. Also weil man natürlich im Krankenhaus auch nicht sofort drankommt. Und sie erinnert sich, dass sie sich da über drei Stühle legt, den Kopf hängen lässt, wälzt, sich schreit um Hilfe. Ja, und die anderen Leute im Wartezimmer, die kriegen natürlich Angst vor ihr. Also denken, was ist mit dieser Frau? Ihr ist das in dem Moment total egal, weil sie nur noch Angst hat. Weil diese Bilder, die sie im Kopf sieht, die stürzen immer schneller auf sie ein. Ja? Also Fratzen, Kinderdämonen, Massentod, alle erdenklichen Formen von Grausamkeit. Magdalena ist in der Hölle eigentlich. Also sie hat in ihrem ganzen Leben nie so etwas Grausames erlebt. Und irgendwie kann ihr niemand helfen. Sie wird dann alleine in ein Krankenzimmer gesteckt. Die Ärzte kommen und gehen und die fragen sie immer wieder, was sie genommen hat.
What did you take? Are you high? Did you take any drugs? Did someone give you any drugs? Did you ever take any psychedelics? And the answer on all these questions was no.
Weil natürlich würde man denken, dass
total
die Drogen genommen hat, ne?
Absolut. Also,
ganz klare Drogenpsychose.
Ja.
Würde man denken, sie sagt in dem Moment, sie hat keine Drogen genommen und irgendwie hat sie die Ärzte auch scheinbar überzeugt, denn die machen auch keinen Drogentest mit ihr. Sie wird dann einfach alleine in ein Zimmer gesteckt und bleibt die ganze Nacht da. Sie bekommt eine Infusion, ein Pfleger sitzt in der Ecke und passt auf und sie liegt in dem Bett und schreit und faselt und dann ist ihr mal super heiß und dann wieder super kalt und das ist dann vielleicht so 6 Uhr morgens, als diese Hölle in ihr explodiert.
It was just space. And it had beautiful colors of sunrise, like pink, peach, orange. And I could see like a huge sheets of fabric, like slowly breathing with like really calm air, like up and down. And it was massive, like one sheet of fabric was like a mountain.
Aber ist sie sicher, dass sie keine Drogen genommen
ja,
hat?
Voll.
Klingt wie ein super Abend bei Berghain oder so. Ne?
Total. Also, sie, ja, aber sie ist ja in dem Moment, sie ist ja total sicher, dass sie das, also wie, sie kam halt von diesem Trip zurück.
Ja, ja, sie hat ja nichts genommen.
Genau, sie war ja nur in ihrer Wohnung, genau.
Und was ich mich frage, hat sie eigentlich damals Notizen gemacht? Also wie hat sie sich das alles so gut merken können? Weißt du das? Also das ist ja doch verblüffend, wie sie in diesem Wahnsinn dann aber offenbar ja doch noch so viel registriert hat, dass sie darüber jetzt im Nachklapp wenigstens so detailliert erzählen kann.
Also sie hat sich keine Notizen gemacht, aber es war halt also das Krasseste, was sie erlebt hat.
Ja.
Naja, jetzt ist der Albtraum plötzlich vorbei. Sie erinnert sich am meisten an diesen Moment, ne, den sie gerade beschrieben hat, an diesen unendlichen Raum, diese Stoffbahnen darin, die sich ganz langsam bewegen und pulsieren, als würden sie atmen. Danach kommen auch keine Bilder mehr. Also danach schwappt manchmal noch so die Angst hoch, aber die Abstände werden größer und sie kann ein bisschen schlafen. Wie lange sie letztendlich im Krankenhaus war, kann Magdalena nicht mehr sagen. Vielleicht 24 Stunden und danach kommen die Ärzte und sagen, dass sie nichts für sie tun können und mit gesenkter Stimme, dass sie vielleicht zum Psychiater gehen sollte. Also, dass sie vielleicht eine Psychose hat oder so, das können sie da nicht feststellen. Körperlich ist nichts los. Und sie ist fassungslos, also total am Boden, weil wenn sie vor irgendwas Angst hatte, dann davor durchzudrehen. Auch weil, also ich meine, das Magdalena ist eine Frau, die gerne sich selbst und andere beeindruckt. Die ist super schön, sie ist cool, sie macht ihre Extremsportarten. Also jetzt auf einmal irre zu sein und nicht mehr zu wissen, was real ist, das passt da überhaupt nicht so. Also sie ist wirklich völlig zerstört.
Aber dieser erste Anschlag sozusagen ist jetzt vorbei, oder?
Genau, also sie merkt, dass das irgendwie nicht kommt, aber sie ist halt jetzt auf einmal in einer Realität, in der sie sich selber nicht mehr richtig kennt.
I didn't want to be mad woman. And they were treating me like mad woman, so they didn't tell me that they look like shit.
Also sie ist total wütend auf die anderen Leute, die sie irgendwie auch in dieser Situation lassen, weil sie hätte halt eben gerne Hilfe und sie fühlt sich in ihrer Hilflosigkeit gar nicht gesehen, weil sie bekommt ja keine Hilfe, also schon die ganze Zeit nicht. Sogar in dem Krankenhaus hat ihr ja eigentlich niemand wirklich helfen können. Naja, und sie kommt ja dann nach Hause, schläft erstmal viel und versucht irgendwie klarzukommen, meldet sich krank. Aber sie fühlt sich weiterhin schwach und dünnhäutig. Also dieser Albtraum ist zwar nicht mehr da, aber sie versteht halt nicht, was passiert ist. Und das ist halt wahnsinnig verunsichernd für sie. Und sie ist tatsächlich auch verändert danach. Das merkt sie zum ersten Mal so richtig, als sie ein paar Tage später das erste Mal wieder rausgeht. Sie will sich was Gutes tun, ein Eis essen bei ihrem Lieblingsladen, Schokoeis. Da trifft sie eine Bekannte. Und während die sich kurz unterhalten, merkt Magdalena, dass sie irgendwie ganz nervös wird, irgendwie so, als würde ihre Haut dünner werden oder so. und dass sie es überhaupt nicht ertragen kann, mit dieser Frau zu reden.
While I was sitting with her and she's really sweet, really nice girl, I felt I don't want to be with her. I don't want to listen to her anymore. I was feeling that my energy is going lower and lower and I definitely don't have energy for her.
Also sie merkt irgendwie, dass sie sich an kleinen Dingen aufhält, die sie nicht mehr aushalten kann mit Leuten. Also das kleines falsches Lachen, irgendwie aufgesetzte Freundlichkeit, das mag sie nicht mehr. Und das sind irgendwie Hinweise, wie sie jetzt im Nachhinein sehen kann, darauf, dass diese Beziehungen nicht eine wirkliche Nähe hatten oder eine wirkliche Tiefe oder so.
I just learned that I need my herd and I need to get involved a little bit more in a group of my friends. I was always outsider and I was taking my group for granted a little bit. I wasn't that active. I felt that I'm a little bit left alone.
Sie hat halt immer darauf bestanden, niemanden zu brauchen und jetzt fällt es ihr schwer, um Hilfe zu bitten, weil sie das Gefühl hat, dazu kein Recht zu haben. Und dadurch merken nicht mal die Leute, die ihr nahe stehen und die sie zu der Zeit noch sieht, ihr Freund, ihre beste Freundin, wie krass diese Erfahrung sie eigentlich aus der Bahn geworfen hat. Nach einem Monat geht Magdalena nämlich auch wieder arbeiten, klettern, trifft Freunde, macht alles, was sie vorher gemacht hat. Aber sie ist einfach tief verunsichert von diesem Erlebnis, das sie da hatte. Vor allem, weil sie auch immer wieder Flashbacks hat und noch keine Erklärung, was eigentlich passiert war.
I thought I got crazy. I thought I had nervous breakdown. I thought something just got like some wires didn't stick or, you know, misplaced.
Did you fear it would happen again?
Yeah. I had flashbacks for, I would say, 5 months. They were coming just the same in waves. The frequency of the stress and the level of anxiety and really bad feelings of weakness was like growing and then staying at one point and I just had to wait. And also in this moment I could not have any contact with people.
Also bei diesen Flashbacks steigen schlechte Gefühle in ihr auf und sie fühlt sich ganz schwach und kann auf einmal nicht mehr mit anderen Menschen reden.
Und vor allem die Angst, dass es schon wieder passiert, ne? Das müsste schwierig gewesen sein.
Und sie geht dann zu 3 verschiedenen Psychiatern, wie ihr ja auch die Ärzte im Krankenhaus empfohlen hatten. Aber die Psychiater finden nichts. Und dann reimt sie sich halt irgendwas zusammen. Also sie denkt halt, vielleicht bin ich ein Spezialfall. Vielleicht hatte ich einen super Sonnenstich, der sich bei mir in so verrückten Zuständen aushebt. Oder ich habe eine Depression. Sie geht 3 Monate lang zu einer Psychologin. Aber die ist also im Grunde auch ratlos. Also wir wissen einfach nicht, was da war. 6 Monate sind vergangen seit dem Vorfall und dann fährt sie nach Berlin.
Uff, und da lichtet sich hoffentlich das Rätsel.
Ja, Magdalena geht dann auch zum Abendessen nämlich in Berlin zu einem der Leute, die damals bei ihr in der Wohnung untergekommen waren. Bang, der wiederum ein Freund von mir ist. Der will sich revanchieren mit einem Abendessen. Magdalenas Freund ist da und noch andere Leute und sie sitzen da zusammen.
The dinner was exactly in the same evening when I arrived. And we were sitting and chatting and that was the first meeting with Bang after he stayed in my house.
Ja, ich glaube, das war 2015, soweit ich mich erinnern kann, weil ich da noch in der Wohnung in der Emser Straße gelebt habe. Marcia kam an und wir haben ihr noch Bratkartoffeln mit Wiener Schnitzel vorbereitet. Wir haben dann am Tisch gesessen, gegessen.
Die Stimmung ist super. Und Bang erinnert sich dann so ein bisschen an Warschau, wie schön es da war und fragt Magdalena nach der Schokolade, die er damals bei ihr im Kühlschrank vergessen hatte.
Ah. Then he said, like out of the blue, like, oh, by the way, did you find the chocolate with shrooms that they left in your house? Did you eat it? And I just like, I had to confirm it. So I said, what did you say? And he said, yeah, the chocolate with mushrooms.
Ja. Und in dem Moment ist natürlich bei Magdalena, also hat sich ihr ganzes Leben irgendwie zusammengesetzt. Die Zeit bleibt irgendwie stehen, ne? Und sie sieht das alles nochmal vor sich. Zu Hause, wie sie da, wie die Dämonen erwacht sind. diese Visionen von den Spinnen, diese ganzen Höllenbilder, der Pfleger, dem sie diese ganze Nacht von den Visionen erzählt hat und diese Flashbacks. Der erste wurde ausgelöst, als sie ihr Eis gegessen hat.
Nein.
So ein Schokoladeneis.
Oh nein. Ah.
Und,
weil es gab Pilze in diesem Schokolade.
Also die Schokolade, der Geschmack der Schokolade im Schokoladeneis.
Hat den Flashback ausgelöst, ja genau.
Von den Drogen in den Schokolade. Also letztendlich hatten wir recht mit den Drogengeschichten.
Wir sind wahnsinnig bewundert.
Genau.
Seid ihr das?
Detektive.
Aber wie geht's denn weiter? Hat die den nicht umbringen wollen, den guten Bang?
Naja, also erstmal bricht so ein bisschen Chaos aus bei dem Abendessen.
Basically, I think I started like scream. I was like, man, I was in the hospital. It was horrible. I was in hell. I just ate it all. He was screaming over me. Why did you take it all? It's only two squares. Like the big man take only one row, you know? And I was like, I ate it all. It was horrible.
Und sie ist halt erstmal nur froh, dass sie eine Antwort hat
auf
dieses Erlebnis. Also sie ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um jetzt wütend zu werden auf Bang.
Mm-hmm. I was really happy that I have the answer. I was like, finally, like, I'm like, oh my God, I'm fine. I'm not sick, I'm not a mad woman. I'm not having like any trouble with my brain and it will not happen again. So I was like really relieved.
Naja, also sie ist nicht verrückt. Das wird nicht einfach so wieder passieren. Und das ist erstmal das Wichtigste für sie.
Nicht passieren, wenn sie kein weiteres Schokoladeneis isst.
Nie wieder Schokolade.
Mein Albtraum. Obwohl, wenn ich so ein bisschen Spaß im Club haben möchte, ganz günstig, die kann
so
ein bisschen spaßig. Schokolade. Das stimmt. Ja. Ende im Krankenhaus.
Ob das so viel Spaß war.
Ja.
Und es war halt einfach so. Bang und seine Freunde wollten, nachdem sie in Warschau waren, in die Natur.
Mhm.
Und dann einen Ausflug der besonderen Art unternehmen. Die Schokolade hätten sie sich dann zu dritt geteilt. Ne? Und die haben sie aber im Kühlschrank vergessen.
Super.
Aber ohne Notiz, ohne Bescheid zu sagen.
Naja, also.
Überraschung.
Naja, Bank hat ihr unterwegs schon noch eine Nachricht geschrieben. Bloß waren da nur so Anspielungen drin.
Unterwegs habe ich Marcia noch geschrieben: Hey, pass auf, ich hatte da diese Schokolade bei dir im Kühlschrank vergessen. Und pass auf, die hat da Pilze drin. Also, wenn du es magst, sowieso bestimmt ist es cool, so mit Freunden das mal zu teilen und so. Also pass aber drauf auf.
Diese Anspielung hat Magdalena nicht kapiert.
Ich glaube, ich hätte sie auch nicht unbedingt notwendigerweise kapiert.
Nö, stattdessen hat sie halt die ganze Schokolade gegessen. Also die ganze Schokolade.
Boah.
Und die hat zwar so ein bisschen oll und komisch geschmeckt, aber hey, ist halt Schokolade, ne? Also davon wird einem vielleicht ein bisschen schlecht. Also da erwartet man nicht, dass man auf eine Reise geschickt wird, von der man als andere Person wiederkommt.
Aber in der Nachricht hat Bang schon gesagt, dass es Pilze drin steckt, oder?
Ja, stimmt. Aber also Magdalena hat irgendwie gedacht, das wäre halt so eine exotische Schokolade. Hat sie da auch wieder was Verrücktes irgendwie zusammengereiht, weil Bang wiederum selber...
Die ist ganz
selber
naiv, die kleine Magdalena, ne?
die ist nicht so ein abgebrühter Hund wie du, Damien.
Entschuldigung. Zwischenzeitlich ist Magdalena also doch noch wütend geworden.
Mhm.
Aber es sind eben jetzt auch schon 4 Jahre vergangen und auch diese Wut auf Bang, der eben so fahrlässig war, da nicht anzurufen und sicher zu gehen, dass sie kapiert, was mit der Schokolade ist, diese Wut ist dann trotzdem verflogen. Vor allem, weil sie gemerkt hat, dass der Pilztrip sie nachhaltig verändert hat und das sogar auf eine Weise, die nicht nur negativ ist, aber auf eine sehr intensive Art. Also sie sagt sogar, dass sie in dieser Nacht irgendwie gestorben ist.
To be honest, I think I died in there during this trip in a symbolic way. I think I died. But it was really positive. Yeah, because it was so different. Like the fighting, this hell was so busy, like horror vacui. You know, there was like no empty space. And in this hell experience was me. Like me being afraid, you know, and me trying to like, you know, hide from the things outside which are scary.
Also sie meint diesen Moment im Krankenhaus, wo ihre ganzen Ängste explodiert sind und sie auf einmal alle war irgendwie. Das hat sie im Nachhinein gedeutet fast wie so ein Sterben, aber auch als eine Befreiung irgendwie. Also ihr kommt das so vor, als wäre in dem Moment so ein Teil von ihrem Ego gestorben. Irgendwie dieser Teil, der immer so hart zu sich und anderen war, der immer so ganz stark und cool sein musste und der dann aber auch dazu geführt hat, dass sie andere gar nicht so richtig an sich heranlassen konnte. Und das finde ich jetzt eigentlich spannend, also dass sie so wahnsinnig viel Wert darauf gelegt hat, immer, dass sie unabhängig ist, dass sie niemanden braucht und dass sie eigentlich erst dadurch gelernt hat, eine wirkliche Stärke zu entwickeln. Ne? Also weil jemand, der nicht zugeben kann, dass er schwach ist und Hilfe braucht, ist eigentlich nicht wirklich stark. Und das hat sie da sehr brutal, aber das hat sie gelernt und sie hat das Gefühl, das hat sie echt vorangebracht.
It gave me this, I don't know how to say, bestroska. Wait, because it's a good word. Bestroska. Joyful. Joyfulness. But joyfulness out of wisdom? I don't know how to say it in a like light way.
Sie ist heute richtig dankbar für diesen Horrortrip. Obwohl sie auch jetzt bang und sie sind jetzt nicht die besten Freunde geworden. Nee. Und trotzdem ist sie dankbar dafür, weil sie das Gefühl hat, dadurch irgendwie vorgedrungen zu sein zu sowas wie einem quälenderen Glücks oder so. Ja, dass sie dadurch ein bisschen befreit wurde.
Ja, teurer Preis, aber echt, welche Größe, finde ich, das alles auch im Nachklapp so mit so einer Milde zu beurteilen. Vielen, vielen Dank, Caroline Hantjes.
Danke, Caroline.
Ja, und jede Menge Geschichten wie diese, also Geschichten, die zum Gruseln, zum Streiten, zum Lachen oder auch zum Weinen bringen, die gibt's auch im Podcast von Deutschlandfunk Nova, unserem Schwestersender. Und da sollten Sie sich unbedingt mal gründlich festhören. Du bist Damien McGuinness-Korrespondent für die BBC hier in Berlin. Du bist mein langjähriger Kumpel und Kollege. Und ich freue mich eben auch deshalb, dass du hier bist, weil du so eine extrem spannende Familiensituation hast. Du hast eine Familie gegründet und ich finde, tja, ganz schön mutig gegründet. Auch wenn du sagst, dass es dir schwerfällt, so auf Partys über Smalltalk mal ganz kurz zu schildern, wie das alles miteinander zusammenhängt. Vielleicht kannst du es auch noch einmal probieren für uns.
Wie ja, also ich und mein Freund, wir haben zwei Kinder mit zwei Freundinnen von uns, die ein Paar sind. Aber wenn die Leute ganz konkret fragen, wie was gemacht wird und so, ich finde es immer so schwierig zu erklären, weil ich vergesse immer so, wer biologisch wem gehört sozusagen. Für uns ist es einfach zwei Papas, zwei Mamas. Und
aber
nochmal
zum Verständnis, also eure Söhne sind praktisch biologisch dann gar nicht verschwistert.
Weil genau, das ist, was ich immer vergesse.
Und die Mama und ja. Ja, so überkreuzt.
Genau, jeder hat so irgendwie einen biologischen Part drin. Aber für uns, das ist nicht das Wesentliche. Ich meine, die zwei Jungs sind Brüder. Ich habe zwei Söhne und mein Freund auch und die zwei Mütter auch. Also das ist einfach eine Familie. Und das ist einfach interessant, die Reaktion von Leuten, weil die Leute, also bisher habe ich persönlich keine negativen Reaktionen gekriegt. Eigentlich nicht. Also die Leute sind neugierig, meistens ein bisschen eifersüchtig, die Eltern, weil die denken so, wir sind noch zu zweit. Ich hätte auch gern so noch zwei oder drei andere Elternteile auszuhelfen. Ich finde, ich weiß nicht, wie die Leute das mit nur zwei Eltern machen, ehrlich gesagt. Also ich finde, man braucht mindestens vier, wenn nicht mehr. Manchmal auf Partys, ich bin überrascht, wie intim die Fragen sind.
Inwiefern?
Also die Leute, zwei, drei Mal würde ich schon mal gefragt, so, wie habt ihr das, oder wir sind noch beim Siezen sogar, und sie sagen so, wie haben sie das gemacht,
technisch.
Im Sinne von technisch
krass.
Sozusagen.
Ja klar, ich verstehe das.
Mich schon überrascht, weil ich meine, irgend so eine nette 45-jährige Frau, die gerade so ein Kind bekommt, klar, da gab es auch ein bisschen Unterstützung von irgendeiner Klinik, aber ich würde niemals sie fragen, so bei einem ersten Satz auf einer Party halt.
Das ist ja total dreist und frech und
andersrum. Eigentlich schon. Ja, stimmt, und das habe ich schon, das erste Mal habe ich beantwortet, aber dann das zweite, also danach habe ich immer gesagt, so, naja, also ich habe versucht, nett zu erklären, das ist schon so, überschreitet eine Grenze. Mhm. Also wenn man sich gar nicht kennt.
Definitiv.
Ne, aber im Grunde genommen, alle interessieren sich dafür und für die Kinder ist es natürlich ganz normal. Und der Älteste, als er angefangen hatte bei der Kita, hat er mal gefragt, oh, das ist total komisch. Also dieser Freund von ihm, das ist komisch, weil er hat nur einen Mama, einen Papa. Also für die ist es eigentlich nur vorteilhaft. Und die haben tausende Omas und Opas.
Ja, das ist natürlich auch praktisch.
Und alle die Omas und Opas, die sind alle so geschieden und wieder geheiratet. Also quasi, also ja. Das gibt sehr viele Leute in dieser Familie.
Jetzt ist es aber doch so, also die leben die beiden bei ihren Müttern. Ihr seht euch aber trotzdem regelmäßig, ne?
Genau, also wir holen die von der Kita ab einmal die Woche und meistens am Wochenende sehen wir uns alle. Und genau, also wir sind da, um den Müttern zu unterstützen. Das ist quasi unsere Rolle. Die zwei Mütter haben da das Sorgerecht, weil in Deutschland natürlich nur zwei Leute Sorgerecht haben können.
Jetzt gibt es ja bei euch, glaube ich, keinerlei juristische Vorkehrungen für irgendwelche Eventualitäten. Das finde ich eben auch so mutig.
Oder naiv. Also oder ich meine, wir haben das ganz chaotisch gemacht eigentlich. Also ich habe so kaum daran gedacht, aber es ist super gelaufen. Aber jetzt im Nachhinein sehe ich, wie viel Glück wir haben, dass wir alles so gut verstehen. Wir sind gute Freunde und waren vorher auch. Aber das ist eine reine Glückssache.
Ich habe jetzt eine Frage, die ist möglicherweise auch viel zu intim und genau diese Art Fragen, wie du sie dann auf Partys gestellt bekommst.
Aber ich kenne dich schon lange.
Na gut. Aber wenn, das erleben ja auch diese ganz klassischen, normalo, heterosexuellen, wie auch immer, Familienkonstellationen, dass man als Eltern vielleicht so eins der Kinder doch nochmal so einen Hauch lieber hat? Also wie erlebst du das ganz, ganz, ganz ehrlich? Hast du möglicherweise zu deinem biologischen Sohn jetzt doch nochmal eine andere Verbindung in irgendeiner Weise als zu dem anderen Sohn?
Also gar nicht, wenn es darum geht, wie viel oder wie intensiv man die Kinder liebt. Überhaupt nicht. Also ich liebe die beide so genauso gleich halt.
Und klar, du sagst selbst, also man weiß immer nicht, wie die Geschichten so ausgehen, aber das weiß man ja bei überhaupt keinen Paaren. Und erstmal kommt wirklich der Eindruck so auf, als hättet ihr im Grunde von allem Guten nur noch mehr. Also als hättet ihr im Grunde nur Überschwang und keinen Mangel.
Genau, also für uns ist es total Bereicherung, also für mich und meinen Freund. Und wir hatten dasselbe nie allein gemacht. Also klar, wir hätten das nie allein machen können. Wir hatten selber keinen Kinderwunsch und wir wollten unseren Freundinnen helfen. Aber jetzt, dass die Kinder da sind, die sind sowas von toll. Und diese Liebe, die man hat und diese Beziehung mit den Müttern und so, das ist super. Und das ist einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Sache.
Vielen Dank, Damien, dass du uns Einblicke in dieses ja doch ja noch immer nicht sehr gewöhnliche Familienmodell gegeben hast. Und ja, apropos visionäre Lebensmodelle, Corinna Rückert, die betritt mit ihren Produktionen auch relatives Neuland. Sie beschäftigt sich nämlich mit Pornografie von und für Frauen. Katja Weber hat sie getroffen.
Pornografie ist einfach ein Eintauchen in unsere sexuellen Fantasien. Wir haben nicht von morgens bis abends Sex und wir haben auch nicht von morgens bis abends erotische Begegnungen. Aber es ist eben einfach schön, zwischendrin mal abzutauchen und ja, sich einfach in diese Erotik oder auch in eine Lust hineinzubegeben und sich vielleicht auch selbst zu befriedigen. Ich finde das auch richtig, dass dafür nicht immer jemand anderes zuständig sein muss.
Visionäre Geschichten aus der Wissenschaft.
Mein Name ist Corinna Rückert. Ich bin Kulturwissenschaftlerin. Meine Arbeit zum Thema Frauenpornografie war die erste wissenschaftliche Auseinandersetzung in Deutschland mit diesem Thema.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Dieser Professor hatte mir angeboten, an einer Publikation mitzuarbeiten. Er hat eine Kulturgeschichte der Pornografie geschrieben. Ich konnte damals leider dieses Projekt nicht mitverfolgen, weil ich schwanger war und genau zu seinem Veröffentlichungszeitpunkt war der Entbindungstermin und habe mir dann hinterher die Arbeit angeschaut. Und es gab ein winzig kleines Kapitel da drin, ich glaube es waren anderthalb Seiten, in denen er ganz kurz erwähnt hat, dass es auch eine Pornografie von Frauen geben könnte. Und das war alles. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich habe die Universität Lüneburg damals dazu gebracht, im Auftrag der Universität Materialien aus den USA zu bestellen, weil ich dachte, dass man damit diese Jugendschutzbestimmung irgendwie umgehen könnte. Und das hat die Uni tatsächlich auch gemacht und hat Materialien bestellt, also aus den amerikanischen Produktionen. Und naja, und als die dann nach Deutschland geliefert wurden, kriegte mein Professor eine strafrechtliche Vorladung zum Zoll wegen Verbreitung jugendgefährdender Schriften. Und also das war schon sehr abenteuerlich damals.
Und was hat's gebracht?
Wir haben heute eine ganz andere Umgangsform mit sexuellen Fantasien von allen Beteiligten unserer Gesellschaft und nicht mehr nur von einem Teil, nämlich dem männlichen. Also da wurde einfach eine Tür geöffnet mit dieser Arbeit.
Neues Jahr, neues Glück. Wie viele Menschen träumen wohl davon, jetzt endlich in diesem Jahr mal aus dem üblichen Trott rauszukommen, irgendwas zu wagen, was völlig Neues zu tun. Ich habe übrigens auch so eine Plan-B-Liste. Damien, hast du die auch? So eine Bucketlist für Ersatzjobs? Da ist zum Beispiel ganz neu drauf, Schleusenwärter auf der Elbe.
Ah.
Also ich sehe aus deinem verwirrten Gesicht, du hast diese Liste nicht. Du fühlst dich in deinem Leben wohl und gehörst damit zu einer echten Minderheit.
Also wenn ich durch den Tag überhaupt hin, also durchkomme, bin ich zufrieden. Also
okay. Plus eins Reporterin Henrike Möller, die hat in den letzten Wochen mit Menschen gesprochen, die sehr wohl ihre Konventionen über Bord werfen wollten und ihrem Leben sozusagen einen neuen Twist geben wollten, so leben wollten, wie sie es wirklich möchten. Henrike, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke.
Und du nimmst uns heute nochmal mit im Grunde an den Anfang deiner Geschichte. Die Idee von dieser Reihe, die kam ja von dir. Was wolltest du da erzählen und warum vor allem?
Ja, also ich glaube, da zeigt sich schon mein ganzes persönliches Dilemma. Also ich würde gerne selbst was an meinem Leben ändern. Okay. Weil ich mir aber nicht die Zeit dafür nehme, mir mal richtig Gedanken darüber zu machen, was ich eigentlich konkret ändern will, weil ich ständig am Arbeiten und Rumhetzen bin, dachte ich mir, ich zwinge mich einfach über meine Arbeit dazu, das Thema endlich mal anzugehen. Das ist vielleicht so mein Charakter, kurz zusammengefasst. Aber es hat funktioniert. Also ich habe aus den Begegnungen mit den Leuten sehr viel mitgenommen und das hätte ich wirklich niemals gedacht.
Das ist ja eine ziemlich gerissene Strategie, aber jetzt muss ich doch mal ganz indiskret fragen, warum wolltest du denn unbedingt was ändern? Das ist doch schön hier bei uns zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Nee, also mein Problem ist, dass ich halt unter diesem ganzen Leistungsdruck enorm leide. Also diese ganze Selbstoptimierung. Ich habe das Gefühl, ich muss immer besser, schneller, erfolgreicher werden. Und das will ich nicht mehr. Jen, eine meiner Gesprächspartnerinnen, die hat mir da ziemlich zu denken gegeben.
Also ich persönlich strebe das an. Dieses Bild von einem ergrauten Menschen, der so in seinem Schaukelstuhl irgendwo sitzt und zurückguckt und denkt, ja, das war ganz schön gut. So. Und nicht irgendwann in diesem Schaukelstuhl ankommt, völlig außer Atem ist und denkt, was, wie, wo, war da was?
Ja, und wenn ich so weitermache, dann werde ich eben diese atemlose Person, befürchte ich. Weil manchmal fragen mich Leute, was hast du denn so gemacht die Woche? Und dann erinnere ich mich an gar nichts mehr, weil ich überhaupt keine Zeit hatte, das alles zu verarbeiten.
Ja, ich glaube, das kennen wir beide auch sehr gut. Ne? Darüber sprachen wir auch noch, dieses Problem mit der Festplatte, dass man echt irgendwie langsam zweifelt und überlegt, ob man doch mal zum Demenzspezialisten soll. Aber es liegt einfach nur an diesem Stress. Das kann ich total bestätigen. Was haben denn diese Begegnungen mit dir gemacht? Oder anders gefragt, gab es da wirklich so... Ja, im Grunde Schlüsselaugenblicke, wo du wirklich was mitgenommen hast.
Also ich glaube, was sehr Wesentliches hat die Band Großstadtgeflüster gesagt. Großstadtgeflüster, die machen sich in ihren Texten über Selbstoptimierung lustig. Die führen das Ganze so ein bisschen ad absurdum, dieses Konzept. Und ich habe sie dann gefragt, was für sie eigentlich der Unterschied ist zwischen Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung.
Ich glaube, dass Selbstverwirklichung mehr mit dem eigenen Willen verbunden ist und Selbstoptimierung mit gesellschaftlichen Standards, Klischees und Konventionen.
Ich nenne das immer so die unsichtbare Übermacht. Vielleicht ist Selbstverwirklichung der Moment, wo man erkennt, dass es dieses externe Wesen so eigentlich gar nicht gibt, sondern dass es etwas Gestaltetes ist, an dem ich mitgestalte.
Ja, und ich glaube, diese Erkenntnis geht allen alternativen Lebensentwürfen voraus. Also keiner zwingt dich dazu, Fulltime zu arbeiten. Keiner zwingt dich dazu, zu heiraten oder mit deinem Partner zusammenzuziehen.
Aber Henrike, wenn ich das richtig verstehe, du willst dein Leben verändern, um weg von Selbstoptimierung zu kommen, aber um dich selbst zu optimieren. Ein bisschen, oder? Ist das nicht so eine neue Art? Selbstverwirklichung? Okay,
deshalb habe ich nach dem Unterschied gefragt, weil ich mich auch fragte, wann macht man es für sich und wann für andere? Ja. Und ich möchte es gerne für mich machen.
Aber das kann auch sehr anstrengend sein, ne? Das kann auch genauso.
Natürlich, man kann auch sich selbst treiben, aber dann sind es letztendlich vielleicht dann doch die äußeren Stimmen, die einen dazu bringen. Also das wäre dann wieder Selbstoptimierung.
Hast du denn jetzt dein Leben schon in irgendeiner Weise umgekrempelt?
Ja, also so schnell geht es dann halt am Ende auch nicht. Das ist auch sowas, was ich mitgenommen habe, dass man den Dingen manchmal einfach auch Zeit geben muss. Ich habe aber schon so ein paar Veränderungen an mir festgestellt, die eher subtil sind. Also zum Beispiel habe ich einen Freund, der nur 2 Wochen im Monat arbeitet und den Rest der Zeit macht er was mit seinem Podcast. Der hat einen Podcast und das habe ich nie verstanden, weil der Podcast ist sein Hobby. Damit verdient er kein Geld und ich dachte mir immer, jetzt geh doch mal ordentlich arbeiten, so wie alle anderen auch. Und inzwischen sehe ich das komplett anders. Also inzwischen denke ich mir, der macht das genau richtig. Mit den 2 Arbeitswochen im Monat, da kommt er finanziell hin, Den Rest der Zeit macht er das, was er machen will. Das ist doch mega, ja?
Also ich finde, es klingt alles super und so versuche ich das auch so ein bisschen zu denken. Aber ist das nicht so ein Luxusding, dass wir so denken können?
Weil, auf jeden Fall.
Ne? Weil ich meine, so wir sind, also es ist typisch so Medienleute Berlin, vielleicht so, man hat ein bisschen so finanzielle Unterstützung oder so, oder man hat das Glück, dass man das kann. Wenn man so ein Polizist oder Krankenschwester wäre und man sagt so, ja, ich arbeite nur zwei Wochen im Monat ab jetzt, ne? Und das wäre... Könnte man gar nicht machen.
Henrike, aber nochmal zurück zu dir. Hast du denn jetzt mal schon was gefunden, wie du dein Leben sozusagen nochmal dem eine ganz andere Wendung geben willst? Ich will dir jetzt nicht alles aus der Nase ziehen, aber vielleicht schon mal so eine kleine Ahnung fürs neue Jahr?
Also es ist ja auch jetzt nicht alles verkehrt an meinem Leben. Ich mache ja auch das, was ich machen will. Bei mir ist eher so eine Frage, wie viel. Also ich denke halt wirklich drüber nach, einfach zu reduzieren, weniger zu machen, auch mal so eine 4-Tage-Woche auszuprobieren, um einfach zu gucken, was dann auch möglich ist, was ich finden würde, was mich eigentlich erfüllt, weil ich dazu gar nicht die Zeit habe. Aber ich bin mir halt nicht ganz sicher tatsächlich, ob ich dazu imstande bin, weil ich glaube, es ist doch irgendwie so eine Typsache. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Entscheidung ist, zu sagen, ich ändere mein Leben, oder ob man nicht einfach das auch so der Typ dafür sein muss. Weil das war so das, was ich mitgenommen habe aus den Menschen, die ich getroffen habe. Das ist einfach zum Beispiel bei Mo, die eine Anarchistin ist und die das System so fertig gemacht hat, dass sie einfach aussteigen musste, dass es bei denen einfach so ein krasses inneres Bedürfnis war, dass sie gar nicht anders konnten, als ihr Leben zu ändern. Und ich glaube, das trifft eventuell auf mich nicht zu.
Henrike Möller, vielen, vielen Dank. Wir sind gespannt. Wir werden dich natürlich voll im Auge behalten, wie das weitergeht mit dir, und wünschen dir ganz viel Mut und natürlich unseren Hörerinnen und Hörern, die möglicherweise mit dem Gedanken spielen, ihrem Leben hier im neuen Jahr einen neuen Twist zu geben. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Damien, das war's. Diese 2 Stunden sind schon rum. Wir werden weiterreden. Das steht fest. Genau. Ich lasse dich so noch nicht gehen. Aber ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden hier im Studio. Machen Sie es gut.